und auch nicht mehr loben, ach, das ist ein tolles neues Kleid, sondern ja, Mensch, das, was du hier anhast, das gefällt mir immer schon an dir. Also so ein bisschen so seine psychologischen Strategien auch ändern.
Hier sind die Babyboomer Stories. Das ist der Podcast, in dem wir unsere Generation besser verstehen wollen und damit auch zum besseren Verständnis der Generation untereinander ein bisschen beitragen wollen. Ich bin Konstanze, Stefan ist heute unterwegs und deswegen nicht dabei, aber dafür habe ich eine tolle Frau zu Gast, Professor Susanne Stoll-Klemann. Und wir beide wollen zusammen herausfinden und beleuchten, wieso wir Babyboomer die Welt kaputt konsumiert haben. Wenn man das so sagen kann, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für uns.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Obwohl Sie nicht ganz Babyboomerinnen sind, sondern höchstens am Rand
Ja,
herumfischen, ne?
69 geboren, da enden ja die allerletzten Definitionen.
Ja. Sie sind Professorin für Nachhaltigkeit an der Uni Greifswald. Studiert haben Sie Geografie und Politikwissenschaften und noch ein bisschen was anderes. Und sofort Ihr erstes Engagement, in Anführungsstrichen, nach dem ersten Teil des Studiums führte Sie ja ins Ausland, nach Nepal und Thailand. Haben Sie da schon den Geschmack für die Nachhaltigkeit entwickelt?
Ja, Entwicklungszusammenarbeit hat vereint das Konzept der Nachhaltigkeit für soziale Nachhaltigkeit, also Hilfe zur Selbsthilfe in Nepal, da ging es um Gemeindeforst, aber auch ökologische Nachhaltigkeit, Wiederaufforstung, einen gesunden Mischwald zu etablieren gegen Erosion und so weiter. Also das war da das Konzept und das war mir schon im Studium wichtig. Im Geografiestudium hat man schon viel gemacht zu Entwaldung in Lateinamerika und ähnlichen Themen. Das hat mich schon damals besonders interessiert.
Und auch jetzt ist sie für den Ostseeraum eigentlich zuständig als leitende Forscherin, auch unter anderem, ne?
Na, unter anderem, also wir vergleichen die Nachhaltigkeit der Ostsee, des Ostseeraums auch mit dem Mittelmeer, insbesondere französische Mittelmeerküste. Da gibt es viele Parallelen, aber auch Unterschiede, aus denen man lernen kann. Und ja, um beide Binnenmeere ist es leider überhaupt nicht gut bestellt in puncto Ökologie und Übernutzung, Überfischung etc. Also da bündeln sich die Probleme.
Ja, das haben wir alle schon mal gehört. Wir wissen ja auch, welchen Fisch wir eigentlich essen sollten und welchen wir nicht essen sollen. Eigentlich, glaube ich, ist es
Ja,
nur noch ganz
sagen Sie
wenig,
mir
den wer
mal,
essen darf, ne?
welchen
Also,
dürfen wir denn essen?
ich glaube, vielleicht maximal noch sowas wie Seelachs. Alles andere nicht, oder?
Ja, das ist unterschiedlich
Forelle
nach
eventuell noch,
genau,
ne?
also alles, was aus Binnengewässern kommt oder sauberen Flüssen oder zertifizierte Aquakultur und vielleicht Hering aus der östlichen Ostsee, also es ist
Aus
doch
der Dose.
nach Regionen etwas
Ja.
differenziert, ja.
Lassen Sie uns mal zu unserer Fragestellung kommen. Wie erklären Sie sich, dass es so eine Art, ja, Wahrnehmung gibt oder Zuschreibung, dass wir Babyboomer und wir heißt jetzt ich, aber von uns beiden, wir haben so viel konsumiert, dass wir eigentlich schuld sind, dass die Erde an dem Punkt ist, wo sie gerade ist. Ist das denn tatsächlich so?
Das Problem mit dem Konsum und der Zerstörung der Erde ist das Problem, ja, des Überkonsums. Wer viel Geld hat, das ist eine ganz einfache, triviale Rechnung, konsumiert viel und zerstört viel. Im
Das heißt,
Bereich,
die Babyboomer sind zu reich.
die Babyboomer sind zu reich. Also diejenigen unter den Babyboomern, die reich sind, und das schreibt man ihnen ja zu, konsumieren in der Regel viel, haben große Häuser, verbrauchen viel Energie, haben vielleicht mehrere Autos, verreisen viel. Fliegen, können sich auch schöne Möbel, schöne Kleidung etc., Elektrogeräte leisten und das haut dann rein in die CO2-Bilanz.
Weil wir so viele sind oder weil wir uns dessen nicht bewusst sind, kann man das sagen?
Also ich bin ein großer Freund davon, mir das lieber pro Kopf anzusehen. Also ich würde auch nicht sagen, China ist der größte Sünder, weil die Chinesen zufällig 1,2 Milliarden sind. Jetzt sind es ja nicht mehr die größte bevölkerungsreichste Nation. Jetzt ist ja Indien seit kurzem bevölkerungsreicher. Aber also die Chinesen als Ganzes verbrauchen natürlich viel und die Babyboomer als Ganzes verbrauchen auch viel, weil sie viele sind und weil es viele Wohlhabende, gut Situierte unter ihnen gibt. Aber ich würde mir das pro Kopf anschauen und da gibt es natürlich dann welche, die auch sehr bewusst leben und auch Gutes
Ja.
tun, wenn sie wohlhabend sind oder bewusst asketisch leben etc. Also das möchte ich mal hervorheben, aber unterm Strich, da wo Geld da ist, ist auch immer ein hoher CO2-Fußabdruck.
Aber weil wir so viele sind, könnten wir ja auch einen Unterschied machen. Wir könnten jetzt ja tatsächlich für den Wandel sorgen. Sehen Sie Anzeichen dafür?
Es gibt in einigen Bereichen Anzeichen für einen Wandel. Also da, wo Geld ausnahmsweise mal gut ist, ist beim Lebensmitteleinkaufsverhalten, nämlich Bioprodukte werden doch überdurchschnittlich dann gekauft. Das ist ganz wichtig für die Nachhaltigkeit, weil es für eine nachhaltige Landwirtschaft sorgt, für saubere Gewässer etc. Das tut auch dem Klima gut. Und einen großen Wandel gibt es beim Fleischkonsum oder generell beim Konsum tierischer Produkte. Dazu zählen auch Milchprodukte, die sind auch sehr wenig nachhaltig. Und da die Anzahl der Vegetarier und sogar Veganer wächst stark auch unter den Babyboomern. Das ist auch wichtig, weil wir ja auch Vorbilder sind für Kinder und Enkel. Und ja, oft immer noch die weiblichen Babyboomer gehen einkaufen mit für die Enkel und Kinder. Und beeinflussen somit die Nachhaltigkeit mit dem Kaufen von Lebensmitteln und dem Kaufen und Kochen von fleischarmen Gerichten. Und da ändert sich was. Die Einsicht ist da. Da gibt's tolle Substitute. Das wird verstanden. Man kauft hochwertigere Produkte. Und ja, da gibt's einen positiven Wandel, wo ich auch hoffe, dass das weiter diffundieren wird. Und wo natürlich die Menge auch einen Unterschied macht und auch die Produzenten vor sich hertreibt. Also, wenn wir immer auf die Menge der Babyboomer fokussieren, da machen sie einen Unterschied. Und da kommt ja auch schon von der Industrie Ersatzprodukte für die, die nicht gemüsereich essen wollen. Gibt es ganz tolle, gesunde, mittlerweile Bio-Ersatzprodukte, also Sojawürste, Lupinenprodukte etc.
Die sind jetzt ja auch in fast jedem Supermarkt zu finden und auch bei den Discountern. Also das merkt man ja immer, wenn sich so ein Trend durchgesetzt hat. Werden wir getrieben von der jungen Generation oder wo ist da dieser, wo denken Sie, ist dieser Change-Gedanke, hat er sich festgemacht?
Das denke ich eher nicht. Also ein bisschen ein schlechtes Gewissen wird es uns machen, aber am Ende setzt sich durch, wenn die Erkenntnis da ist, es ist gar kein großer Verzicht. Also es schmeckt auch anders zu essen. Es ist leicht verfügbar. Die Nachbarn machen mit. Also ich habe eine Kleingruppe und kann dann wirken. Und es ist gesünder. Also gerade beim Fleischkonsum und Konsum tierischer Produkte gibt es so viele Vorteile über Gesundheit, Tierethik, klimaentlastendes Verhalten etc. Und ja, vielleicht beim Fleischkonsum, das sind natürlich besonders die jungen Menschen, die da vorangehen, die jungen Frauen, also da kann das schon sein, aber insgesamt ist es ein Trend, der sich Gott sei Dank fortzusetzen scheint.
Aber Essen ist ja nur ein Teil von Nachhaltigkeit, also einer, der durch den Magen geht, ja, und den wir ganz, ganz besonders spüren, aber vieles merken wir ja nicht. Also Luftverschmutzung merkt man immer erstmal in einer ziemlichen Verzögerung und auch Lärm. Also wo sind wir da als Generation auch so ein bisschen davon getrieben oder, ich formuliere es andersrum, haben wir als Generation da das Thema, dass das erst 10 Jahre später, 15 Jahre später dann tatsächlich virulent wird und spürbar wird?
Das Problem der Babyboomer tatsächlich, wo man wahrscheinlich einmal relativ gut pauschalisieren kann und darf, ist das Anspruchsdenken. Also da sehe ich tatsächlich ein Problem, dass alles, was auch mal weniger bedeutet und nicht nur anders, wirklich als Verzicht gesehen wird. Man hat ein sehr hohes Anspruchsniveau und es reicht nicht, alles nur zu ersetzen. Ein Benzinauto durch ein Elektroauto und ein Fleischprodukt durch ein Fleischsubstitut, das ist schon ein guter Weg, das brauchen wir auch. Substitut, aber wir müssen insgesamt ein bisschen weniger, also zum Beispiel bei den Babyboomern weniger Fläche, weniger Eigentum, vielleicht weniger Autos, ein Auto pro Haushalt, wenn überhaupt noch.
Oh, das ist ja Verzicht.
Ja, das ist die falsche Rahmung. Da haben Sie als Journalistin auch eine große Verantwortung, dass das anders gerahmt werden muss. Es ist vielleicht dieser Bestseller Befreiung vom Überfluss. Ja, also es kann auch Spaß machen, mehr Übersicht zu haben, weniger zu haben, mit der Bahn zu fahren, als Abenteuer zu rahmen. Es ist immer eine Frage des Framings und da müssen meiner Meinung nach auch die Medien mehr machen. Also es ist kein Verzicht, es ist nur einmal eine Umgewöhnung.
Nur umdenken. Also vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir Babyboomer noch mit dieser Geiz ist geil Gedanken groß geworden sind. Aber das wäre
vielleicht einfach mal so rein. Das ist in Deutschland wahrscheinlich der Fall. Also wir haben, das ist auch nicht nur eine Generationenfrage, ist auch eine deutsche Frage, Wirtschaftswunder, eine historische Geschichte, wie man das an uns heranführt. Wir sind ja diejenigen, wenn man doch mal wieder zu den Lebensmitteln zurückkommt, die am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. Ja, ja, selbst die wohlhabenderen Babyboomer geben bei weitem nicht so viel für Lebensmittel aus, auch wenn sie hier unter Bioprodukte kaufen, wie man das in Frankreich tun würde, in unserem direkten Nachbarland, wo gesunde, regional produzierte Lebensmittel mit guter Qualität, vielleicht vom Einzelhändler etc., eine große Wertschätzung erfährt in allen, mehr oder weniger allen ökonomischen Schichten und allen Generationen. Und das ist bei uns eben anders. Und da wäre es schön, wenn da das Qualitätsbewusstsein oder ja, das Vorhandensein von ein bisschen mehr Geld auch sich mal durchschlagen würde. Aber ja, Geiz ist geil, dadurch sind wir geprägt und da uns ein bisschen umzuerziehen, wäre schön.
Umzuerziehen könnten wir ja auch in anderen Verhaltensmöglichkeiten. Sie haben jetzt eben schon gesagt, Wohnen ist ein Thema, da sind ganz große andere Dinge mit verkettet. Also man kann ja nicht ebenso sein Haus gegen eine Wohnung, die dann vielleicht sogar noch barrierefrei ist, eintauschen. Ich glaube, dafür müssen wir eine neue Episode aufnehmen. Aber was ist denn mit dem großen Thema Reisen? Also wir sind als Babyboomer ja auch ganz schön viel unterwegs in der Welt. Viele Babyboomer sind auch, glaube ich, einigermaßen nachhaltig und unterwegs. Viele, nicht alle. Aber Reisen, unterscheiden wir uns da generationell? Können Sie das sagen?
Alles, was mit Fliegen zu tun hat, ist erstmal grundsätzlich schlecht. Und da gibt es ja Studien, die sagen, die Jungen fliegen überproportional viel. Das ist natürlich wahrscheinlich wahr, aber die Babyboomer fliegen immer noch auch sehr viel. Und da zu schauen, besteht die Möglichkeit, das immer noch weiter runterzufahren. Man hat auch schon viel gesehen im Leben und geht das mit, wenn man weit weg will, aber nur noch alle 3 Jahre und dann vielleicht, wenn man schon in Rente ist, mit dem Schiff, da gibt's auch nette Reisen auf dem Transporter, auf dem Cargo-Schiff.
Also jetzt nicht Kreuzfahrtschiffe, ja, ne?
Die haben nicht Kreuzfahrtschiffe. Nicht Kreuzfahrtschiffe dürfen wir auf keinen Fall. Das ist so das am wenigsten Nachhaltige, was wir kennen. Aber auf dem Cargo-Schiff mitfahren, Segelreisen, Zugreisen und seltener fliegen. Also das können wir Babyboomer natürlich leisten, wenn wir dann auch mehr Zeit haben.
Darf ich noch mal fragen, warum ist Fliegen so in Anführungsstrichen böse? Ich habe irgendwie eine Zahl gefunden, dass Fliegen 3% global gesehen von CO2-Emissionen verursacht. Das ist doch gar nicht so viel.
Es ist aber pro Kopf in unseren Ländern das, was den größten Anteil an unserem individuellen CO2-Fußabdruck ausmacht. Also da, wo wir selber eingreifen können.
Also mehr als beim Essen zum Beispiel. Also
mehr als beim Essen.
Wenn ich auf den Flug verzichte, ist besser, als wenn ich...
Ja, genau. Also ich tracke meinen CO2-Fußabdruck regelmäßig. Und wenn ich doch mal fliege, was ich leider auch immer noch mache, ist mein CO2-Fußabdruck dahin. Da kann ich das ganze Jahr vegan leben und sogar mein Auto stehen lassen etc. Aber wenn ich das mache, ist alles dahin.
Nutzt es denn das, was zu kompensieren? Es gibt ja viele so Webseiten, wo für jede Flugreise ein Baum oder 3 bis 8 Bäume gepflanzt werden.
Nein, also da streiten sich die Geister. Da streite ich mich mit vielen Kollegen, aber das ist für mich moderner Ablasshandel. Also das CO2 ist in der Luft und dafür jetzt ein paar Bäume zu pflanzen, wenn die Projekte überhaupt funktionieren, ist nicht gut. Wir müssen wirklich ganz, ganz stark runterkommen mit unseren Emissionen, sonst passieren noch größere Katastrophen als jetzt gerade schon mit den vielen Bränden in Kanada, überall, nicht nur im globalen Süden, wo wir gar nicht so gerne hinschauen. Und jetzt wird uns langsam bewusst, dass es ist ganz nah dran in Deutschland, in den USA, in Kanada. Heute habe ich einen Artikel gelesen, dass Millionen schon in den USA eine Binnenmigration wegen des Klimawandels nachgehen und in die nördlichen Bundesstaaten ziehen etc. Also das ist angekommen auch im globalen Norden. Und deswegen darf nicht noch mehr CO2 in die Luft. Und das tun wir mit dem Fliegen. Und dann kompensieren kann man machen, wenn es absolut unvermeidlich ist zu fliegen aus familiären Gründen etc. Aber ansonsten soll man es lieber sein lassen.
Da müsste sich ja jeder Mensch, der ja Pilot wird oder Flugbegleiter, wird jetzt ganz, ganz schlecht fühlen.
Naja, wir können natürlich jetzt nicht von 100 auf 0. Das ist natürlich eine Transformation, die muss schrittweise gehen. das ist leider auch was, wo die Subventionen für Flugbenzin, Erlass etc., diese steuerlichen Geschichten mal sich ändern müssen, weil Fliegen ist zu billig.
Ja, das kann auch Politik viel tun.
Genau, Politik tut viel zu wenig und oft sogar auch noch tatsächlich Kontraproduktives. Und was sozusagen Steuererlasse für Flugbenzin angeht, Subventionen für Großindustrie etc., das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Wir müssen runter mit dem CO2 und da, wo eventuell höhere Preise als ein Mittel für Lenkungswirkungen problematisch sind, müssen sozial Schwache dann eben entlastet werden und nicht Großindustrie entlastet werden, wie das in der Landwirtschaft, in der Energiewirtschaft und fast überall der Fall ist momentan.
Das heißt also es klingt so ein bisschen so eine, ich sag mal, eine Enttäuschung heraus, dass Politik zu wenig tut, auch das vorsichtig formuliert. Müssen wir jetzt alle selber was machen? Aber was können wir denn machen? Klar, viele Tropfen ergeben irgendwann mal eine volle Badewanne, aber wie wirkmächtig ist das denn in der Tat?
Es ist wirkmächtig, weil, also gerade wir reden ja über die Babyboomer, ja, klar, sie sind viele. Sie sind Vorbilder, sie wirken auf Kinder und Enkel, sie wirken auf Nachbarn. Deutschland wirkt durchaus auch als 80-Millionen-Land auf Nachbarländer in der EU. Als EU sind wir wieder auch sehr sichtbar und man redet über uns ja auch in der Presse in anderen Ländern. Also man schaut ja auf uns, auch wenn wir nur 80 Millionen sind. Und wenn wir Vorbildverhalten zeigen, als jene, die auch eine historische Schuld haben für CO2-Emissionen. Wir haben ja nicht erst heute damit angefangen, sondern das machen wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Und wenn wir Vorbildverhalten zeigen, jeder soll da anfangen, wo er kann. Also wenn wir nicht aufs Fliegen verzichten können, dann machen wir das alle 3 Jahre einmal und kompensieren. Aber dann sind wir konsequent vegan, verkaufen unser Auto und schauen, welches Zimmer wir untervermieten in unserem großen Haus oder so. Und ein anderer macht's anders. Aber viele kleine Schritte, jeder da, wo es ihm nicht als Verzicht erscheint, irgendwo anfangen, vielleicht immer gemeinschaftlich, ist es einfacher, gemeinschaftlich beginnen, im Freundeskreis, im Familienkreis, im Nachbarschaftskreis, dann funktioniert es auch. Und die Medien müssen darüber berichten. Ja, die Sichtbarkeit ist ganz wichtig. Die Medien müssen erinnern, die Medien müssen berichten, auch über Erfolge, aber durchaus auch über die Katastrophen, die passieren, aber immer verbunden mit einer Lösung.
Die Katastrophenberichterstattung, die funktioniert ja eigentlich ganz gut. Sie haben ja gerade eben die Waldbrände angesprochen, das ist ja da, aber wo fehlt es Ihnen denn da?
Also. Die Katastrophenberichterstattung wird nicht verbunden, sehr oft nicht mit, das ist tatsächlich auf den Menschen gemachten Klimawandel zurückzuführen.
Aber da gibt es ja auch viele, die sagen, oh, so einfach ist das nicht.
Mittlerweile sagen meine Kollegen, die Naturwissenschaftler, schon doch, es ist so einfach. Wir haben jetzt die Berechnungen, die statistischen, dass das so derartig immer wieder über dem Durchschnitt liegt, dass wir sagen können, das ist menschengemachter Klimawandel. Das ist nicht mehr nur, haben wir immer schon gehabt, sondern in der Häufigkeit, in der Schwere ist es das. Und dann zu sagen, ja, die Waldbrände in Kanada oder die Katastrophe im Ahrtal sind der menschengemachte Klimawandel und wir tragen dazu bei. Wir haben alle eine kollektive Teilschuld und wir können das in der Zukunft verhindern. Und das müssen die Medien, ja, gebetsmühlenhaft, aber mit ihren Stilmitteln von Emotionen, von Bildern etc. Natürlich vermitteln. Und das ist immer noch zu wenig.
Fehlt aber vielleicht auch an den als Journalistin noch sozusagen an den Aufhängern, an den Anreizen, an diesen kleinen Bröckchen, auf die wir natürlich gerne springen. Wir sind alle gesprungen auf das berühmte Penny-Experiment, haben Sie mitbegleitet, wo plötzlich die Warenpreise mal eine Woche lang aufgerufen wurden. Genialer Marketing-Gag, haben viele gesagt, war aber mehr. Sehe ich jetzt. Ja, das kann man im Podcast nicht sehen, aber ich sehe es an Ihrem Gesichtsausdruck, dass Sie sagen, ja, so einfach ist es nicht.
Natürlich kann man immer sagen, Penny hat auch Dreck am Stecken in anderen Bereichen mit Löhnen etc., aber das war jetzt schon mal ein Wachrütteln, ein Aufmerksamkeit erzeugen, was sehr positive Auswirkungen haben kann, überhaupt diese Aufmerksamkeit zu schaffen. Da muss es natürlich auch eine gewisse Ambivalenz geben. Wenn das alles einfach nur schön ist, weiß ich nicht, ob es so.
Sie meinen, wenn das jetzt so einer der normalen High-End-Supermärkte gemacht hätte, wäre die Aufmerksamkeit gar nicht so hoch gewesen, als wenn es ein wenn genau. es ein Discounter gewesen
genau.
wäre.
Genau, und so darauf die Aufmerksamkeit zu lenken, dass wirklich vor Ort, wenn ich so ein Produkt in der Hand habe, etc., wenn es in der Tagesschau ist und wenn es diskutiert wird und wenn sofort der Landwirtschaftsverband darauf anspringt, dann wissen wir ja, hier gibt es ein Problem. Und immer wieder erläutern zu können, warum das notwendig ist, dass Fleisch für Nitratbelastung im Grundwasser sorgt und deswegen teurer sein muss, etc. Also, dass man hier mal die Möglichkeit hat, auch zu erklären, was steht dahinter, ist sehr wertvoll gewesen für Wissenschaftler auch oder auch für die Gesellschaft. Natürlich hat Penny ein Eigeninteresse, wer mag es ihnen verübeln, aber es ging hier nicht um Greenwashing, sondern tatsächlich um zu sagen, so müsste es eigentlich aussehen anhand von neuen Produkten an 6 Tagen in 2150 Pennymärkten. Und das war schon sehr gut für uns Wissenschaftler.
Sie begleiten dieses Experiment oder eigentlich ist es ja mehr als ein Experiment. Das ist ja eigentlich ein Projekt, was Sie damit
das begleiten. Das ist eine Übung für Wissenschaftskommunikation. Ja. Also wir haben natürlich auch sehr ausführlich Medienanalysen gemacht, da sind wir noch dabei, also 600 Seiten allein nur von einer Woche Zusammenstellung von Links, also auf der ganzen Welt wurde berichtet, im Guardian, in USA, in Japan, überall, in unseren Nachbarländern auch immer wieder. Wie gesagt,
hat eine Welle gemacht.
Bis in die Tagesschau immer wieder, das ist immer noch eine Welle. Also meine Kollegen, die diese Preise berechnet haben, die sind immer noch jeden Tag 2-3 Interviews und damals in der Woche waren das 10, 15, 20 Interviews am Tag.
Wie groß war denn die Bereitschaft, diese fairen Preise zu zahlen? Können Sie da schon was zu sagen?
Der Punkt ist, für bestimmte Produkte schon ist es da. Also es ist bei den Penny-Käufern, die wir jetzt befragt haben, die würden dann eben nicht 6 Euro statt 3 Euro für die Würstchen kaufen, aber das bezahlen. Aber das ist ja auch genau das, was wir erreichen wollen, dass dann die wirklich schädlichen Produkte nicht mehr gekauft werden und gar nicht erst mehr hergestellt werden, sondern dass man dann auf günstigere, gesündere Alternativprodukte umsteigt. Also das heißt, die Idee ist nicht, man soll dann 6 Euro bezahlen, sondern die Idee ist, man lässt es bleiben.
Kauft sich lieber.
Genau, und das Verständnis dafür war relativ groß, weil die Menschen dann, also viele Menschen haben dann verstanden, worum es eigentlich geht. Das Verständnis.
Und ist das durchgehend durch alle Altersgruppen oder sind die... Wir Babyboomer da ein bisschen anders als die anderen.
Nein, also die Babyboomer gehen gar nicht beim Penny einkaufen oder wenige zumindest.
War schon manche, ja. Also.
Aber die kaufen dann auch.
Aber gehören auch zu denen,
die kaufen dann schon die Penny, die Bioprodukte auch im Penny oder die kaufen das vegane Schnitzel. Also es gibt ja viele vegane Produkte, die kaufen dann teilweise sowieso schon nicht die Billigwürstchen ein. Aber wir haben festgestellt, dass zum Beispiel viele Studenten, junge Menschen beim Penny kaufen und die haben dafür sehr großes Verständnis gehabt. Aber es war den Rentnern fiel es am schwersten, die zum Penny gehen. Die haben auch am wenigsten Verständnis gezeigt und die Babyboomer haben so zu 70% Verständnis gezeigt und zu 30% fanden sie es auch schwierig. Ja.
Die Stirn gerunzelt.
Wobei ich dazu sagen möchte, wir haben ausführlich nur in Greifswald befragt, weil das die Heimatuniversität ist. Wir hatten nicht die Mittel, jetzt im großen Stil in ganz Deutschland zu befragen.
Wie geht es denn weiter mit dieser? Das war jetzt ja eine Aktion. Planen Sie sowas woanders? Denn es müsste ja eigentlich, die wahren Preise müssten ja überall ausgewiesen werden.
Nein, das hatte Penny ja von sich aus angeboten. Also die Rewe Group, nachdem einer der Leitenden aus der Geschäftsführung mal auf einer Konferenz war und mit diesen wahren Preisen in Kontakt kam und gesagt, das wäre doch was wir verfolgen möchten. Und daraufhin haben eben meine Kollegen, die gut rechnen können, diese wahren Preise berechnet. Und Penny wird das nicht nochmal machen, aber wir treten weiter dafür ein mit vielen anderen Kollegen und auch Nichtregierungsorganisationen, dass es zu wahren Preisen kommen kann. Was machbar ist, relativ einfach, wäre eine Veränderung der Mehrwertsteuersätze. Das hatten wir ja schon in Corona-Zeiten. Man kann sehr einfach die Kassen umprogrammieren. Das ist kein großer Aufwand. Und zu sagen, so wie in vielen anderen Ländern, auch Nachbarländern, auch in der EU, wird die Mehrwertsteuer von Fleisch auf unsere 19%, nicht mehr auf 7% erhöht, da Fleisch ist kein Grundnahrungsmittel. Also diese Idee beruht ja darauf, dass Fleisch so niedrig angesetzt ist bei der Mehrwertsteuer, beruht darauf, dass Fleisch ein Grundnahrungsmittel ist. Das ist es aber nicht. Fleisch ist ein Luxusprodukt, was da alles so dranhängt an Futtermitteleffizienz, die in ein Tier hineinfließt. Also 9 Kilo Weizen für ein Kilo Rindfleisch zum Beispiel. Das ist sehr ineffizient und insofern müsste das als Luxusgut und nicht als ein Grundnahrungsmittel kategorisiert werden. Und das kann man sehr einfach machen. Sagen bei Fleisch auf die 19%, bei Gemüse auf 0% zum Beispiel. Mhm. Obst und Gemüse, sowas kann man einfach umprogrammieren. Und sowas kursiert auch, das kommt nicht von mir, also sowas kursiert schon länger von verschiedensten, sowohl Wissenschaftlern als auch Umwelt-NGOs.
Das wäre dann Aufgabe der Politik und nicht des Einzelnen. So. Das, oder der Einzelne könnte
genau, da höchstens drücken. Das hat auf jeden Fall dann eine Lenkungswirkung. Dann überlegt man sich eben, wie oft man noch Fleisch kauft, wenn dann die Preise nicht so stark wie jetzt bei der Penny-Kampagne, aber sie würden dann natürlich steigen. Mhm. Und es würden sich auch, das andere ist, dass sich auch die Preise zwischen Bio- und konventionellen Produkten verändern würden, wenn man Subventionen einfach umschichten würde. Momentan wird das Schädliche subventioniert und das, was sozusagen gut für die Umwelt ist und nachhaltig, hat es sehr schwer. Also Bio-Landwirtschaft wird weniger subventioniert und kriegt weniger, also auch kleinere Betriebe, das sind ja immer die großen, die am meisten bekommen über die Flächenprämien. Also so, da könnte man sehr, könnte die Politik sehr viel machen, relativ einfach sogar, aber da sind starke Lobbykräfte am Wirken, ja schon seit Jahrzehnten.
Sie sind ja Wissenschaftlerin, haben Sie keine Lust, keinen Bock, sich politisch zu engagieren, um eben genau da jetzt diesen Wechsel ein bisschen voranzutreiben?
Also da bin ich auch schon fast Babyboomer, als dass ich sehe im Laufe der Zeit, dass es sehr zynisch abläuft und die Politik sich viel zu wenig ändert. Und ich sehe da meine Wirksamkeit nicht gegeben. Also ich sehe, die Grünen können nicht viel erreichen offensichtlich. Also in welche Partei sollte ich gehen, um was zu erreichen? Und ich habe auch Angst vor Hate Speech. Also heutzutage wird Meinungsfreiheit ja offensichtlich immer schwieriger, ist mein Eindruck, durch soziale Medien und so weiter. Und nein, das möchte ich
das
mir nicht antun.
Das sagt eine Frau, die auch Politikwissenschaft studiert hat.
Versuche ich anders zu wirken. Also ich überlege auch mal sowas zu machen, wie Sie hier machen, einen kleinen Blog oder, also vielleicht nicht Podcast, aber einen Blog oder ja, immer wieder Leserbriefe schreiben als Kollektiv oder, also meine Idee ist tatsächlich, auf die Medien Einfluss zu nehmen, halte ich für das Wirksamste. Irgendwie anhand Journalisten heranzukommen, dass die anders berichten. Das wäre meine Idee.
Also Sie spielen da ein bisschen über Bande lieber und wollen dadurch dann eben die Politik ins Handeln bringen.
Genau. Mhm.
Ja, schauen wir mal. Wenn ich jetzt als auch Nicht-Politikerin, wenn ich jetzt sage, gut, ich will jetzt mir das mehr zu Herzen nehmen, das Thema Nachhaltigkeit, gibt es eigentlich so Unternehmen, denen ich blind vertrauen kann?
Das Erste ist immer erstmal weniger. Mhm. Ja, immer erstmal sich fragen, brauche ich das wirklich? Oder ne, wenn man Töchter hat, kann man tauschen. Das mache ich mit meiner Tochter. Wir tauschen ständig unsere Kleidung aus oder mit Freundinnen, wie auch immer. Gebraucht kaufen, wenn schon kaufen. Und wenn es wirklich neu sein muss, gerade bei Kleidung ist es relativ einfach. Da gibt es schon sehr gute Modelabel, wo man nachvollziehen kann, wie die Lieferketten sind, was es für Rohstoffe sind, ob es Hanf ist, was vielleicht sogar heimisch ist oder wirklich
PET-recycelte Kleidung, oder ist sie auch nicht nachhaltig? Nicht nachhaltig.
Ich glaube, es ist nicht nachhaltig, aber jetzt so mit dieser Zusammensetzung von Stoffen kenne ich mich jetzt nicht so richtig gut aus, aber ja, also gerade Kleidung ist wirklich
halt teuer,
ein Problem.
Ne? Also gerade Kleidung, die dann nachhaltig erzeugt wird, kostet einen Euro mehr.
Ja, genau, aber deswegen soll man ja auch weniger kaufen und dann vielleicht teilen und das dann in Ehren halten, das Stück, was man gekauft hat. Hält ja in der Regel auch länger.
Und ja. Also jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erzählt, Sie machen mit Ihrer Tochter, machen Sie Kleidungstausch. Das würde mit meiner Tochter nicht funktionieren, aber wir sehen einfach ganz anders aus. Ja. Aber kann man auch mit Freunden machen, man kann Wohnungstausch machen, statt im Urlaub zu fahren, man kann Carsharing machen. Das ist das, was mir sozusagen aus der aus der Hand geschüttelt einfällt. Gibt es noch so ein paar kleine Geheimtipps? Also so diese Tipps, die wir jetzt sofort machen können, sofort umsetzen können. Wo fange ich an?
Ein bisschen weniger mobil sein. Auf jeden Fall schon mal, wenn, dann mit dem Fahrrad. Das wissen wir alles. Regional kaufen, saisonal kaufen bei Lebensmitteln. Dann in Unverpacktläden. Oder mittlerweile haben wir ja schon wirklich viele Lebensmittel, normale Ketten auch, wo es Unverpackt-Stationen gibt. Also hier bei unserem Edeka etc. auch normale Bioläden oder auf Märkten kaufen. Also Verpackung ist dann natürlich nach wie vor ein Problem, das haben wir noch nicht so gestreift. Also Verpackung vermeiden, da müssen wir uns auch nicht über gelbe Tonnen ärgern oder so.
Ja, das ist schwierig, wenn schon die Bio-Gurke eingeschweißt ist in Zellophan oder nach wie vor. Und da gab es ja schon mal andere Ansätze, die einfach irgendwie zu lasern, die Dinger. Also das ist so ein Ärgerpunkt, wo ich immer denke, ey, muss das denn sein jetzt?
Ja. Also viel selber machen, ja, wenn man die Muße dazu hat, hat natürlich nicht jeder, aber ja, die Tipps sind ja auch für verschiedene Zielgruppen. Viel selber machen hilft, das auch Verpackung zu sparen und ja, tauschen. Ja, der eine hat einen Garten, der andere lebt in der Stadt und ja, weiß ich nicht, reisen auch mehr, Freunde besuchen zum Beispiel, ist ja auch immer wieder schön. Und
ist auch gut sozial und ist auch gut fürs Babyboomer-Gehirn, haben wir gerade in der letzten Folge mit Professor Korte diskutiert.
Genau. Okay. Ja, also da gibt's viel, man muss sich aber immer wieder erinnern. Also ich denke, sich zusammentun, immer als Kleingruppe in der Familie sich erinnern, Mama, du wolltest doch, oder keine Ahnung, auch wie gesagt, mit Nachbarn, mit Freunden immer wieder drüber reden und sich erinnern, sich committen selber. Also es sind nicht nur diese konkreten praktischen Sachen, wenn ich einmal was gefunden habe, was ich eigentlich weiß, auch dabei bleiben. Und wie mache ich das, dass ich mich erinnere daran und committe und nachfragen lasse und sag, hey Freundin, frag mich mal, ob ich wirklich das und das gemacht habe, oder auch mal gegenseitig so ein bisschen so eine ganze leichte soziale Kontrolle, muss der nächste Flug wirklich sein, dann doch mal nicht, ja, ich sei dir gegönnt, sondern hallo, du wolltest doch, und ab und zu so ein leichtes Shaming ist nicht verkehrt, sagt die Psychologie.
So ans schlechte Gewissen, so ein bisschen,
ja,
antippen.
Nur. Manche Menschen dürfen das, also im Freundeskreis können wir das machen, und natürlich dürfen wir das nicht so gruppenübergreifend mit Fremden oder vielleicht auch nicht mit Kollegen, das wäre vielleicht ein bisschen übergriffig, aber so im Freundeskreis mal sagen, hallo, muss das wirklich sein, und nicht mehr und auch nicht mehr loben, ach, das ist ein tolles neues Kleid, sondern ja, Mensch, das, was du hier anhast, das gefällt mir immer schon an dir. Also so ein bisschen so seine psychologischen Strategien auch ändern, dass wir uns nicht immer für neue Sachen loben, sondern auch für Altbewährtes und stolz drauf sein, dass wir was repariert haben, vielleicht stolz entwickeln, dass wir selber was reparieren können. Also ich habe so Do-it-yourself-Handwerkerkurse im Baumarkt mitgemacht, damit ich das auch,
also da hat funktioniert.
Kommt eine feministische Komponente noch mit rein. Also sozusagen für Streichen und so, da hat es funktioniert, aber für so richtig reparieren noch nicht. Da muss ich noch,
ist doch Luft noch
an mir arbeiten. Aber Türen abschleifen und so, dieses Grobe kann ich, aber das Feine noch nicht.
Okay, ich arbeite gerade an einem Komposthaufen, ist ganz weit unten sozusagen.
Ja, das ist toll, das brauchen wir auch,
schauen
im Kleinen
mal.
Und im Großen.
Ja, auch ein bisschen angestoßen durch meinen Sohn in dem Fall.
Mhm.
Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ja, und wer jetzt mehr oder sogar noch mehr Lust auf Nachhaltigkeit bekommen hat oder das schon praktiziert und Tipps teilen möchte, die wir jetzt hier gerade nicht angesprochen haben, dann freuen wir uns über Zuschriften unter info@babyboomer-stories.de. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, über Likes, über Post-its. Auf unserer Website gibt es dann auch noch mehr über Professor Susanne Stoll-Klemann. Infos zu ihrer Forschung, unter anderem aber auch, wie ich meinen CO2-Fußabdruck tracken kann. Das alles auch in den Shownotes, und damit tschüss, bis bald. Bye, bye.